Hallo und herzlich willkommen bei Auf Buchfühlung. In unserer heutigen Folge wollen wir euch ein bisschen etwas über die Europäischen Literaturtage 2023 erzählen, die vergangenen November zum Thema Tiere und andere Menschen in Krems stattgefunden haben und bei denen wir wieder zu Gast waren.
Ja, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen seit der Veranstaltung und die regelmäßigen Hörerinnen und Hörer haben es vielleicht eh schon bemerkt. Wir haben eine etwas ausgedehnte Winterpause gemacht in diesem Jahr. Allerdings, um ganz energiegeladen wieder zurückzukommen und ins neue Podcast-Jahr zu starten.
Genau, und außerdem ist das Thema der Literaturtage noch immer aktuell und es ist ja nie verkehrt, an die Veranstaltungen zu erinnern und die Eindrücke Revue passieren zu lassen.
Das stimmt. Also starten wir gleich rein. In Krems hat Walter Grond, der künstlerische Leiter des Festivals, das Thema kurz umrissen. Dass Menschen Tiere sind, sei längst wissenschaftlich erwiesen, hat er betont, und auf neuere Erkenntnisse verwiesen, die zeigen, dass Eigenschaften, die man lange nur Menschen zugesprochen hat, Moral zum Beispiel oder Vernunft, Selbstbeobachtung und Empathie, dass das eben auch Tieren zu eigen sei.
Und er hat auch bemerkt, dass die Frage nach der Würde der Tiere und nach eigenen Tierrechten inzwischen ja nicht mehr nur Philosophinnen beschäftigt, sondern auch in der breiten Gesellschaft angelangt ist.
Das hat sich definitiv in diesen Tagen gezeigt. Viele Meinungen und Aussagen haben auch stark polarisiert. Das war diesmal stärker als in den Jahren davor, fand ich. Und die Gespräche haben sich immer weiter gezogen, bis ans Buffet in den Pausen, wo FleischesserInnen auf VeganerInnen getroffen sind. Und was scheinbar nebensächlich ist bei so einem Festival, eben das Essen, eben auch Diskussionsstoff geboten hat.
Aber bevor wir so ganz eingetaucht sind, hat für uns beide das Festival schon am Donnerstagnachmittag begonnen mit einer Gruppe von Jugendlichen, denn wir durften heuer wieder einen Workshop mit Schülerinnen zweier Gymnasien machen.
Genau, heuer ging es um die Frage, wie gestalte ich einen Podcast?
Ja, wie immer waren die Schülerinnen und Schüler extrem interessiert und das hat mir extrem imponiert, wie auch schon im letzten Jahr.
Ja, da haben wir mehr was Technisches mit ihnen gemacht und eben in diesem Jahr die inhaltliche Arbeit und sind einige Ideen geboren worden für Podcasts, von denen man nur hoffen kann, dass sie umgesetzt werden. Sonst haben wir auch abseits des Workshops einiges zu tun gehabt in den Tagen. Wir haben einen Daily Blog geschrieben, den ihr auf der Website der Europäischen Literaturtage lesen könnt. Wir werden das in den Shownotes verlinken. Darin haben wir zahlreiche Inputs festgehalten. Und am Samstagabend haben wir auch einen Book Talk moderiert. Die Gespräche aus dem Abend werdet ihr im Lauf dieser Folge hören können. Wir stellen euch auch die Autorinnen und ihre Werke dann etwas genauer vor.
Bei uns auf der Bühne zu Gast waren dieses Mal vier Autorinnen. Die italienische Autorin Roberta da Punt, die in Frankreich lebende und aus Australien stammende Autorin Tara June Winch, die deutsch-österreichische Schriftstellerin Christina Walker und die ungarische Soundpoetin und Lyrikerin Kinga Todt.
Diese internationale Zusammensetzung spiegelt den Gedanken der Europäischen Literaturtage auch gut wider. Auf der Bühne in der Minoritenkirche wird in vielen Sprachen gesprochen, Veranstaltungen werden live gedolmetscht und gelesen wird jeweils in der Originalsprache, wobei der Text in deutscher oder englischer Übersetzung eingeblendet wird. Ich glaube, das ist ein guter Moment, um vielleicht schon die erste Autorin und das erste Gespräch einzufügen in die Folge, oder? Nämlich das mit Roberta da Punt. Sie hat den Abend mit einer Lesung aus mehreren ihrer Lyrikbänden eröffnet, wobei sie auf Deutsch, Italienisch und Ladinisch gelesen hat. Menschen, Tiere und Landschaften prägen alle ihre Werke stark, am meisten vielleicht Nauz, den erstmals 2012 erschienenen Band, in dem sie vom bäuerlichen Ritual des Schlachten eines Schweines erzählt. Roberta lebt auf einem entlegenen Hof im Südtiroler Gardertal. Ihre Erstsprache ist Ladinisch, ihre Literatursprache Italienisch. In der Region ist aber auch Deutsch eine Amtssprache. Daher lag es auf der Hand, mit ihr auch kurz über Mehrsprachigkeit zu sprechen. Roberta, in deinem Essay Rede an die Sprache schreibst du in Bezug auf das literarische Schreiben: Da ich mich zwischen zwei Fremdsprachen entscheiden konnte, habe ich das Italienische gewählt. Was war denn ausschlaggebend für diese Entscheidung?
Naja, ausschlaggebend, es ist so, als ladinische Person bin ich eben in Südtirol aufgewachsen, in Italien, also dreisprachig. Und es war aber auch so, dass während wir in der Familie eben Ladinisch gesprochen haben und immer noch, bin ich aber in der Früh um 7 Uhr weggegangen in die Schule. Und da hat der Tag angefangen in italienischer und in deutscher Sprache. Bis um 3 Uhr, um 3:30 und dann bin ich wieder zurück, sind wir wieder zurück nach Hause gekommen und dann ging es Ladinisch weiter. Und dieser Alltag, auch diese Logik, der Kompass auch, dass es dass einfach der Alltag zwischen den Sprachen abgelaufen ist, war eben auch also, klar, also diese Klarheit eben zwischen den Sprachen eben auch entscheiden zu dürfen. Jetzt ist es so, ich habe zusammen mit meiner Muttersprache, mit dem Ladinischen, habe ich aber Italienisch viel gesprochen, das war auch in meiner Familie. Und deswegen war die italienische Sprache einfach eine selbstverständliche Entscheidung. Nicht so sehr, also, dass ich jetzt das Ladinische weglasse, aber Italienisch war für mich vom Anfang an einfach das gute Werkzeug eben für das, was ich eben sagen wollte.
Ja. Du bezeichnest in der vorhin schon erwähnten Rede an die Sprache, die auch in Nauz abgedruckt ist, jedenfalls in dieser Ausgabe. Du bezeichnest in dieser Rede an die Sprache die Dichtung als Gefährtin und Auftraggeberin, aber du siehst sie nicht als Schutzraum, habe ich einem anderen Text von dir entnommen. Kann denn die Natur so ein Schutzraum sein, wenn es die Dichtung nicht ist?
Nein, auch die Natur nicht. Also die Natur ist ein Schutzraum, sollte auch ein Schutzraum sein und ich sollte sie beschützen. So, aber das ist dann alles. Jetzt, wenn ich jetzt über Dichtung spreche, dann ist der Schutzraum labil. Der Zweifel ist nämlich immer da. Beim Schreiben ist der Zweifel groß. So wie ich es spüre. Deswegen Schutzraum. Nein, es ist so, jetzt ich lebe auch von einer Entscheidung aus auf einem alpinen Bauernhof und da sind Voraussetzungen, die eine Abmachung definieren, zwischen den Bewohnern und dem Ort, der sie beherbergt. Und diese Voraussetzungen sind zum Beispiel die Ausdauer. Und das ist das, was mich in meinem Fall eben durch diese Entscheidung dort zu leben, diesen Mikrokosmos. Das ist, was ich eben da oder wo ich daraus meine Dichtung zuerst einmal hole. Aber das heißt nicht, dass ich eben, dass die Natur und das, was eben an den am Vieh und so und die bäuerliche Arbeit mein Schutz ist, weil sonst würde ich einfach dort auch enden irgendwie nicht. Das heißt, das Mikrokosmos öffnet sich ja. Nicht in die Außenwelt. Es ist viel leichter, dass sich der Mikrokosmos in die Außenwelt, sich zu der Außenwelt öffnet, als sich die Außenwelt zum Mikrokosmos. Weil man sieht das als etwas anderes, vielleicht auch idyllisch, aber das ist doch nicht so. Es geschieht so viel, nicht? Aber nein, kein Schutz, nein.
Über den Gedichtband, aus dem wir jetzt zuletzt gehört haben, über Nauz, hat Daniela Striegel geschrieben, dass die Gedichte in Nauz durch ihre schlichte Beschreibungskunst beeindrucken, aber auch durch den Verzicht auf symbolische Aufladung, Bauernhofnostalgie und Tierethikroutine. Wie gelingt es dir denn beim Schreiben über das Leben mit Tieren und über den Rhythmus der Natur, nicht in so eine Nostalgie oder in eine Routine zu verfallen?
Jetzt, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ich weiß nicht, ob es mir gelingt oder nicht, was ich da, also ich komme nicht aus einer Bauernfamilie. Ich bin in dieser bäuerlichen Welt so hineinkatapultiert worden. Also, und da habe ich alles lernen müssen, angefangen vom Maß des Viehs, also deine Kuh, die hat ein Maß, und die Arbeit und Werkzeug und dadurch auch meine Muttersprache selbst. Mhm. Also das, was man, wie man in einem Stall zum Beispiel spricht, bei einem Viehabtrieb, also von der Alm, das ist eine andere Sprache, die ich nicht kannte. Und das war für mich einfach Brot, tägliches Brot. Jetzt, durch diese Härte auch, und einfach auch logische Art des Seins, wo alles, also die Bauern zum Beispiel sprechen das, was sie sprechen müssen, aber sicher nicht viel mehr, wenn es um die Arbeit geht. Und so wollte ich das Gedicht schreiben. Das war für mich so ein Ziel. Kann ich das auch durch die Dichtung so sagen? Aber klar, trotzdem klar. Ja, das ist eben, wenn ich das schaffe, geschafft habe oder eben auch weiter schaffe, das weiß ich nicht, aber das ist so ein guter Beispiel für mich. Das war, als ich das kennengelernt hatte, dann geht ja die Welt weiter und das Leben wächst weiter, aber das war für mich eine Lehre.
Springen wir nochmal zurück an den Eröffnungsabend. Das Podium der Eröffnungsdiskussion war ja sehr prominent besetzt mit dem Autor Michael Köhlmeier und der Philosophin Anne-Sophie Meinke.
Ja, und nicht zu vergessen auch Nildo, Anne-Sophie Meinkes Hund.
Und natürlich Katja Gasser, die das Gespräch moderiert hat.
Michael Köhlmeier hat ja 2021 einen Roman veröffentlicht, Matou, der aus der Perspektive eines Katers geschrieben ist. Die Gleichsetzung von Mensch und Tier, die er im Roman vornimmt, sei aber nur in der Literatur möglich. Das hat er immer wieder hervorgehoben und von Beginn an Anne-Sophie Meinke so ein bisschen widersprochen. Die hat in ihrer wissenschaftlichen Arbeit nämlich nachzuweisen versucht oder hat nachgewiesen, dass Tiere handlungsfähig sind, zwischen Möglichkeiten wählen könnten und also eine rudimentäre Form des Willens besitzen.
Ja, das war schon ein sehr spannendes Gespräch.
Vor allem, weil Köhlmeiers Aussagen auch in den folgenden Tagen für viele Diskussionen gesorgt haben.
Ja, es gab viel Widerspruch für seine Thesen. Er hat ja sehr darauf beharrt, dass man Begriffe, die von Menschen definiert wurden, also zum Beispiel Vernunft und Intelligenz, nicht auf Tiere übertragen könne, eben weil sie von Menschen gemacht sind. Das wäre dann nicht nur Vermenschlichung, hat er es genannt, sondern eben Gattungskolonialismus. Man sollte nicht nach den Gemeinsamkeiten zwischen Tier und Mensch fragen, sondern nach den Unterschieden.
Meinke vertrat den Standpunkt, dass die Erkenntnis, dass wir auch Tiere seien, unser Verhältnis zur Natur ändern könnte. Wir alle sind Teil des Ökosystems und heben uns nicht davon ab. Ihre Schlussfolgerung war, dass das Verhältnis von Mensch und Natur neu gedacht werden muss. Nur zur Info, solltet ihr im Hintergrund jetzt ein Schmatzen oder Kratzen hören, wir haben auch tierische Begleitung. Mein Hund Alina sitzt mit uns auf der Couch, während wir dieses Gespräch aufnehmen.
Ja, und ist eine Brücke im Gespräch, so wie der Nildo das war bei dem Eröffnungsabend, oder?
Ja, und das... Also dieses Brückendasein, wenn man es so nennen darf, hat man Nildo auch angesehen. Anne-Sophie Meinkes Hund, der eben auf der Bühne an einem hitzigen Punkt in der Debatte ganz klar Köhlmeier zugewandt war, hat damit unmissverständlich klargemacht, dass seine Handlungen, also Köhlmeiers Handlungen, Nildos Handlungen ganz deutlich auf einer bewussten Entscheidung basieren, Köhlmeiers Handlungen natürlich auch.
Ja, ich glaube schon. Genau, also der Hund hat mit seinem Verhalten eindeutig Meinke bestätigt und Köhlmeiers Thesen so ein bisschen live auf der Bühne, kann man eigentlich sagen, ausgehebelt, ja genau.
Der erste Tag war also voller Ideen, voller spannender Gespräche und begleitet von vielen vierbeinigen ZuhörerInnen. Und beim Abendessen in der Minoritenkirche habe ich erst so richtig mitbekommen, wie viele Hunde dieses Mal eigentlich zugegen waren.
Nach dem Essen haben wir dann noch den Blog geschrieben und sind dann im wahrsten Sinn des Wortes hundemüde ins Bett gefallen nach dem ersten Tag.
Oder? Genau. Um aber am nächsten Tag schon vom nächsten spannenden Programmpunkt geweckt zu werden.
Ja, dieser erste Programmpunkt war dann ein Gespräch zwischen Veronika Trubel und Hilal Sezgin, einer Journalistin und Schriftstellerin, die via Zoom zugeschaltet wurde. Der Grund dafür, dass sie nicht in Krems sein konnte, war, dass Hilal seit einigen Jahren mit Schafen, Katzen, Waschbären, Gänsen, Schnecken und vielen anderen Tieren auf einem Lebenshof in der Lüneburger Heide lebt. Hier muss sie ihren Versorgungspflichten nachkommen und da in ihrer Schafherde viele alte Tiere leben, konnte sie nicht persönlich nach Krems kommen.
Hilal Sezgin verwendet den Begriff Lebenshof natürlich ganz bewusst natürlich, oder?
Ja, genau. Sie lehnt den Begriff Gnadenhof ab, der sonst ja viel verwendet wird. In dem Begriff schwingt ein paternalistischer Gestus den Tieren gegenüber mit, sagt sie. Das Leben mit Tieren gestaltet sie aber bewusst ganz anders, als es in unserem Verständnis vom Bauernhof am Land verankert ist. Das Zusammenleben mit ihren Tieren ist alles andere als romantisch und auch nur selten idyllisch, hat sie erzählt.
Ja, und erschwert wird dieses Zusammenleben mit Tieren ja auch aus einem bürokratischen Aspekt, hat sie uns erzählt. Aktuell geltendes Tierrecht sieht Nutztiere laut Sezgin ja immer noch als Mittel zur Lebensgewinnung. Wie sehr unsere Rechtsprechung sich auf das Leben und Wohlbefinden von Tieren auswirkt, untermauert sie mit einigen Beispielen oder hat sie mit einigen Beispielen untermauert. Mir ist stark in Erinnerung, dass sie ein vom grauen Star befallenes Schaf operieren wollte. Das war aber ohne Ausnahmegenehmigung gar nicht möglich. Nutztiere sind, anders als Haustiere, komplett anderen Gesetzen unterworfen. Gesetze, die ihr Leben deutlich verschlechtern und menschliches Eingreifen gar nicht möglich machen. Und Sezgin hat eben gemeint, jedes Tier, das empfindet, hat ein Recht auf ein gutes Leben. Das ist mal ganz stark in Erinnerung geblieben, ja.
Ja, und dieses Zitat oder dieser Satz bringt uns ja auch gleich zum zweiten Programmpunkt des Tages und zum Thema die vierte Kränkung des Menschen. Mara Daria Koyokaru und Rosie Goldsmith sprachen über Koyokarus Buch »Menschen und andere Tiere« und darüber, was es mit der Empathie gegenüber Tieren auf sich hat. Tierversuche und Massentierhaltung stehen dabei im Zentrum ihrer Arbeit, aber auch die Frage, warum die Einsicht des Menschen, Tierleid vermeiden zu wollen, leider nur allzu selten zur eigentlich logischen Schlussfolgerung führt, an der Supermarktkasse andere Entscheidungen zu treffen. Noch dazu, wo es auch abseits von Fragen der Tierethik triftige Gründe gäbe, Tierleid zu vermeiden, ökologische Fragen zum Beispiel und Fragen des Umweltschutzes.
Der aktuelle Beschluss des Verfassungsgerichtshofes, was das Verbot von Vollspaltenböden anbelangt, war in Krems ja noch gar nicht aktuell, das ist erst später passiert, aber mir zeigt da ein bisschen, wie schleppend wirkliche Verbesserung irgendwie auch vonstatten geht. Ja.
Mit ihrer poetischen Arbeit schafft es Mara Daria Koyokaru auf jeden Fall, diese wichtigen Themen ins Zentrum zu rücken und aufmerksam auf sie zu machen. Sie macht ja Animal-Informed Poetry. Und damit erweitert sie das Schreiben über Tiere, indem sie nicht nur Lyrik über Tiere, sondern für Tiere und mit Hilfe von Tieren schreibt, also Multispezies-Poetry macht. So wie ich das verstanden habe, läuft das so ab, dass man bei gemeinsamen Spaziergängen zum Beispiel die Hunde als sogenannte führende KünstlerInnen agieren, die entscheiden, welche olfaktorisch interessanten Gegenstände von der Lyrikerin gesammelt werden sollen. Die Namen der Straßen, in denen die Hunde etwas aufgespürt haben, werden dann zu Gedichttiteln, zumindest in dem Fall von Mara Daria.
Genau, und es hat ja auch Gedichte gegeben, wo sie ganz einfach zerknülltes Papier Hunden zum Spiegeln gegeben hat und die Teile und Ecken, die angefressen oder angesabbert waren, hat sie dann als Teile für ihre Animal Informed Poetry hergenommen. Und in der Minoritenkirche waren dann Auszüge aus ihrer Arbeit mit Hunden im Rahmen einer Vitrinenausstellung und einer Videoprojektion zu sehen. Das war ziemlich spannend und inspirierend, habe ich gefunden. Ja.
Habt ihr das eigentlich auch einmal probiert, Alina und du? Oder du und Alina?
Ich wollte mit ihr probieren. Bis jetzt habe ich noch nichts gefunden, wie sie gerne mit Worten, Gedichten interagieren möchte. Aber wir finden vielleicht noch was, ja.
Und inzwischen podcastet sie halt.
Genau.
auch sehr spannend war der nächste Programmpunkt, bei dem wir einen sprechenden Stör kennengelernt haben.
Natürlich leider nicht persönlich.
Leider. Michael Woretzki hat aus seinem Buch Donau, ein magischer Fluss, gelesen. Inspiriert durch seine Tätigkeit als Manager auf einem der großen Donauschiffe, hat er sich dazu entschieden, nach seinem ersten Buch, auch im aktuellen Roman Den Schätzen der Donau, dieses Mal eben aus der Sicht eines Tieres auf den Grund zu gehen. Denn Stöhr, so der Autor, hat er während seiner Recherchen als heimliches Herz des Flusses kennengelernt. Zwischen 150 und 200 Jahre wurde der Donaubewohner alt, als er noch in ihr heimisch war. Und sein Lebensraum umfasste die Länge des ganzen Flusses. Seinen Vorfahren, den großen Stöhr, ein noch imposanteres Tier, das die Donau jahrhundertelang besiedelte, gibt es jedoch schon lange nicht mehr. Den Ausbau von Dämmen, aber auch die Schifffahrt haben seinen Lebensraum, aber auch den seiner kleineren Nachkommen zerstört. Diesem Tier wollte Michael Woretzky eine Stimme verleihen.
Und auch die Wildtierbiologin Sophie Kimmig war an diesem Tag auf der Bühne zu Gast. Mit ihr haben wir einiges über Nachtaktive erfahren oder bei ihr. Mhm. Nicht nur Verkehr und bauliche Eingriffe, Müll und Lärm zerstören den Lebensraum zahlreicher Tiere, sondern auch Erfindungen, die man nicht in direkten Zusammenhang mit Eingriffen in die Lebenswelt der Tiere bringen würde. Das elektrische Licht etwa und die daraus erwachsene mittlerweile massive Beleuchtung von Städten. Die spielen nämlich laut Sophie eine große Rolle bei der Zerstörung des natürlichen Lebensraums nachtaktiver Tiere, wozu immerhin 60% aller Tiere zählen. In ihrem 2021 erschienenen Bestseller Von Füchsen und Menschen hat sie sich auf die Fährte des Fuchses in der Stadt gemacht. Und während viele Tiere, so auch der tagaktive Mensch, vor allem während ihrer jeweiligen Tageszeiten agieren, ist der Fuchs laut Sophie Kimmig ein wahrer Zeitenwandler, der sich tags und nachts wohlfühlt und so beide Welten kennt. Und dass die Nacht in der Literatur auch heute noch mit dem Bösen in Verbindung gebracht wird, führt sie in ihrem aktuellen Buch Lebendige Nacht darauf zurück, dass der Mensch als tagaktives Wesen stark abhängig vom Licht sei. Unser Sehsinn ist unser stärkster Sinn. Dunkelheit und Nacht wirken bedrohlich auf uns, hat es, glaube ich, Sophie Kimmig zusammengefasst.
Mhm. Und natürlich hat Rainer Moritz, der das Gespräch moderiert hat, der anwesenden Biologin auch die Frage der Europäischen Literaturtage gestellt, also die Frage danach, ob Tiere sprechen können.
Und Sophie Kimmig, beziehungsweise die aktuelle Forschung, ist sich natürlich vollkommen sicher. Menschen sind ja auch nur Tiere und haben allenfalls eine etwas komplexere Art der Sprache entwickelt. Anderen Tieren Sprache abzusprechen, sei die Logik eines rein anthropozentrischen Weltbildes.
Ich glaube, es ist wieder an der Zeit, unser Gespräch jetzt zu unterbrechen, mit einem anderen Gespräch aufzulockern und den zweiten Mitschnitt des Book Talks zu bringen, oder? Spielen wir das Gespräch mit Christina Walker ein? Sie hat ihren 2023 erschienenen Roman Kleine Schule des Fliegens mitgebracht, der auch für den österreichischen Buchpreis nominiert war. Christina erzählt darin von der Annäherung ihres Protagonisten Alexander Höch an die Saatkrähen, die sich in der Platane vor seinem Fenster angesiedelt haben. Am Beginn des Gesprächs habe ich Christina gefragt, was die Krähen im Roman mit dem Ich-Erzähler verbindet, was sie zu Leidensgenossen macht.
Krähen sind immer da, wo Menschen sind. Sie waren schon lange vor uns da, denke ich. Und sie begleiten uns, wir merken es oft gar nicht, sie beobachten uns. Und genauso ist das jetzt bei Alexander und bei den Krähen. Sie ziehen beide gleichzeitig an diesen Ort, die Krähen in die Platane, Alexander widerwillig in diese Wohnung und sie beobachten einander. Die Krähen würden gerne eine neue Heimat in diesem Baum gründen, würden Nester bauen, aber in der Nachbarschaft wird sehr rasch eine Krähenabwehr gegründet von Melita Miller und da gesellen sich weitere Nachbarn dazu. Es gibt aber auch die Gegenfraktion, die Krähenunterstützer, Leute, die die Vögel füttern, anfüttern und sie so standorttreu machen. Das sind vor allem die Leute aus der Seniorenresidenz nebenan. Alexander beobachtet erstmal, stellt aber fest, es ist schwierig, eine neutrale Position zu bewahren. Außerdem sieht er immer mehr Gemeinsamkeiten zwischen sich und den Vögeln. Die faltige Kehle, die jetzt hier angesprochen wurde. Und sie gleichen sich, also es kommt im Laufe des Buches zu immer mehr Parallelen und er beginnt auch ein bisschen die Aktionen der Krähenabwehr zu sabotieren und die Vögel zu unterstützen. Und ja, ihm wird die Heimkehr verwehrt, das kommt ein bisschen später im Text mal vor, den Krähen wird die Ankunft verwehrt und so sitzen sie quasi im selben Boot und müssen etwas an ihrer Situation ändern. Und die Krähen sind auch die Wesen, die die ihn schlussendlich dazu bringen, seine Lethargie, seine natürlich verständliche Müdigkeit nach dieser Erkrankung, nach einer schweren Chemotherapie zu überwinden und sein Leben wieder in die Hand zu nehmen. Krähen sind immens hartnäckig und das überzeugt ihn, aktiv zu werden.
Sie werden gleich einen Ausschnitt aus Kleine Schule des Fliegens hören, der im Frühjahr diesen Jahres im Verlag Braumüller in Wien erschienen ist und der für den österreichischen Buchpreis nominiert war. Die Autorin des Romans, Christina Walker, ist in Bregenz geboren. Sie hat Germanistik, Theater- und Medienwissenschaften und Kulturmanagement studiert und hat lange für verschiedene Kulturbetriebe gearbeitet. Sie lebt heute als Autorin und Lektorin in Augsburg. Kleine Schule des Fliegens ist nach Auto 2021 ebenfalls bei Braumüller erschienen, ihr zweiter Roman. 2020 hat sie für die Novelle Das Krähennest den Schwäbischen Literaturpreis erhalten. Der Titel der Novelle legt es ein bisschen nahe, aber ich würde gerne nachfragen, ob der Roman aus dieser Novelle heraus entstanden ist oder wie die beiden Texte in Beziehung stehen miteinander.
Ich habe damals 3 Kapitel eingereicht von einer begonnenen Novelle und exakt diese 3 Kapitel sind auch in diesem Buch, das immer Das Krähennest hätte heißen sollen. Wir mussten diesen Titel dann, ich hatte den Text schon lange abgegeben, war schon durch beim Lektorat, fallen lassen, weil kurz zuvor ein Buch aus den 50er Jahren wieder aufgelegt worden war von Martina Wied mit dem Titel Das Krähennest. Ich habe dann, ja, ich hatte 1-2 Wochen Zeit, einen neuen Titel zu finden und das ist nicht sehr einfach, wenn man so hineingewachsen ist. Man ist sehr vertraut, das ist wie wenn man ein Kind umtaufen muss, wenn es dann irgendwie schon ein bisschen größer geworden ist. Es ist dann Kleine Schule des Fliegens geworden, beim Verlag fanden das alle besser. Und ja, wir haben uns mittlerweile angefreundet, der Titel und ich.
Ja. Der Roman kommt ja mit wenigen Figuren aus. Wir lernen den Ich-Erzähler Alexander Höch kennen, einen Schriftsteller, der gerade eine Chemotherapie hinter sich hat und der von seiner Frau Eva in die Wohnung seines abwesenden Bruder Georg verbannt wird, kann man sagen. Seine Frau denkt, er kann sich in dieser ruhigeren Wohnung besser erholen. Die gemeinsame Wohnung wird nämlich derzeit von Grund auf renoviert und er soll sich also ein bisschen zurückziehen und soll sich dort erholen. In dieser Wohnung taucht immer wieder wie aus dem Nichts eine Nachbarin auf, Melita Miller, die ihm Besuche abstattet. Der Roman kommt also, ich habe die Figuren im Grunde schon genannt, die wichtigen oder die im Zentrum stehen, wird als Kammerspiel inszeniert mit begrenztem Personal und wenigen Schauplätzen. Zahlreich sind aber die Krähen, die sich in der Platane vor Höchs Fenster angesiedelt haben und die Nachbarschaft, allen voran eben Melita Miller, im Lauf der Handlung zu immer grotesker werdenden Versuchen der Krähenabwehr bringen. Du hast eben schon die gegenseitige Beobachtung erwähnt und das schlägt sich ja auch in der Erzählperspektive des Romans nieder, also es ist in der Ich-Form geschrieben, aber es gibt dann immer wieder auch Textteile, da habe ich mich erinnert gefühlt an den Film Krähen, der derzeit in den Kinos läuft von Martin Schild, vielleicht hat den der eine oder die andere von Ihnen gesehen. Der trägt den Untertitel Nature is Watching Us. Und daran musste ich denken, als es eben zu diesen Textpassagen gekommen ist, wo vermeintlich die Krähen den Höch beobachten. Oder ist das so gedacht, dass die Naturbeobachtung hier umgekehrt wird?
Genau, also die Krähen beobachten den Mann, natürlich, andauernd.
Ja. Diese Naturbeobachtung, da haben wir auch gestern schon, oder wurde in einigen Gesprächen, das wurde schon erwähnt, dass diese Naturbeobachtung wieder im Trend liegt und gerade das Birdwatching ja auch wieder einen Aufschwung erlebt hat, auch durch die Corona-Pandemie. Jetzt ist es aber auch unter Vogelliebhaberinnen und Liebhabern zum Teil so, dass Krähen ein bisschen polarisieren, oder nicht ein bisschen polarisieren, sehr polarisieren und das schlägt sich auch in diesen Krähenabwehraktionen nieder. Welche Gründe gibt es denn dafür und was für Rückschlüsse lässt das zu darauf, wie wir allgemein mit Tieren, aber auch wie wir miteinander umgehen?
Der Umgang mit Krähen, ich meine, es bessert sich momentan. Der Film Krähen, Nature is Watching Us, spricht sehr für die Vögel. Es gibt eine umfassende Forschung auch seit etlichen Jahren. Sie müssen trotzdem ganz stark ein schlechtes Image ablegen. Also die Krähen haben, nicht nur weil sie schwarz sind, sondern weil ihnen viel zugeschrieben wird, ein sehr problematisches Image ablösen, das der Galgenvögel, des Pechvogels, des Todesvogels. Und ich habe auch ein bisschen in der Kulturgeschichte dieses Vogels recherchiert, also ich lasse den Helden, ich lasse Alexander recherchieren und auch etliche Notate machen zur Kulturgeschichte der Krähen und musste selber feststellen, teilweise wusste ich es schon, dass die Krähen früher sehr hoch angesehen waren. Also in der Antike waren es die Götterboten. Odin hatte zwei Rabenvögel auf seinen Schultern, die Ratgeber und seine Augen quasi waren. Es ist dann irgendwann gekippt im Mittelalter, mit dem Christentum, vor allem mit den Pestepidemien, glaube ich, auch ist das gekippt, weil man sah, da sitzen die Vögel auf den Friedhöfen, auf den nicht beerdigten Toten. Die Krähen sind immer da, sie sind unsere Spiegel. Das ist das, was uns die Vögel wahrscheinlich so unheimlich macht. Sie lernen von uns, wir lernen von ihnen. Und das ist etwas, was sie in der Tierwelt wahrscheinlich wirklich auszeichnet. Das ist was anderes wie der Fuchs, der nachts rumschleicht und wieder verschwindet, bevor wir ihn richtig wahrnehmen. Sie schauen uns in die Augen. Und Elias Canetti hat mal gesagt, wenn man ein Tier anschaut, dann meint man immer, da sitzt ein Mensch drin und der schaut raus und macht sich gerade über einen lustig. Und ich glaube, auf kein Tier trifft das so gut zu wie auf die Rabenvögel und auf die Krähen, die sich nicht scheuen, uns quasi anzuschauen. Wir können von den Vögeln einiges lernen, was Empathie anlangt, gerade von den Saatkrähen. Ich habe hier ganz bewusst die Saatkrähen auch gewählt, weil sie in großen Familienverbänden zusammenleben. Das geht nicht ohne Reibereien natürlich, aber Solidarität, Empathie und Miteinander werden groß geschrieben und vielleicht könnte man sich da unter den Menschen ein Stückchen abschneiden.
Ja. Am Nachmittag des zweiten Tages hat Rosie Goldsmith gleich zwei Gäste auf der Bühne begrüßt, Sybille Grandbert und Antoine Jacquot. Grandbert ist eine französische Autorin und Verlegerin und sie hat mit Der Letzte seiner Art bereits ihren 11. Roman vorgelegt. Er ist 2023 in der Übersetzung von Sabine Schwenk auch auf Deutsch erschienen. In dem Roman beschäftigt sich die Autorin anhand der Geschichte des Zoologen Gus und des Riesenalken Prosp mit der Frage, was es mit dem Menschen macht, wenn man auf ein Individuum trifft, von dem man weiß, dass er der letzte Vertreter seiner Spezies ist.
Ja, und die Autorin erzählt dabei bewusst nicht aus der Perspektive des aussterbenden Riesenalken und hat das mit dem Zitat "For me it was absolutely impossible to be inside the penguin" untermauert. Und sie versucht in ihrem Roman jedoch zu ergründen, wie Mensch und Tier kommunizieren, erzählt vom Gefühl, einen Freund zu verlieren und zur gleichen Zeit auch die Erinnerung zu verlieren.
Um Abschied und Verlust geht es auch in den Texten von Antoine Jacquot, dem französisch-schweizerischen Schriftsteller, der auch Theater- und Drehbuchautor ist, sowie Soziologe. Für das Schreiben an den Geschichten des Bandes Der gefrorene Zulu im Diemingtal, der 2022 auf Deutsch erschienen ist, zog er aus dem Abschiednehmen, aus der Faszination des Endes, große schriftstellerische Energie, so hat er im Gespräch erzählt, und hat dann anschließend einen Teil aus dem Monolog Auf Wiedersehen, Kinder, gelesen. Die beiden GesprächspartnerInnen stimmten darin überein, dass sich das Verhältnis zwischen Tier und Mensch im Moment radikal ändert. Den Grund für die größere Offenheit vieler Menschen brachte Jacquot auf den Punkt, indem er sagte, weil unsere Existenz jetzt gefährdet ist. Vorsichtig optimistisch oder jedenfalls optimistischer hat Grimbaud bleiben wollen, die sich nicht als Aktivistin versteht und nicht glaubt, also so hat sie das im Gespräch erzählt, dass Fiktion die Welt ändern könne. Und sie schöpft eben Hoffnung aus der Jugend. Damit hat sie die Veranstaltung beendet.
Ja, und schon war es Abend und die letzte Veranstaltung dieses Tages stand auf dem Programm, und zwar Worte und Töne mit Theresa Preauer, musikalisch umrahmt von Anna Mabo.
Ja, das war eine super Konstellation auf der Bühne. Und das nicht nur, weil Anna Mabo in ihrer Funktion als Regisseurin, die sie auch ist, auch Musikerin, aber Regisseurin, seit 2018 eben schon die Uraufführung des Romans O Chimie von Theresa Preauer inszeniert. Und die Worte und Töne der beiden haben sich dann an dem Abend eben auch sehr, sehr gut ergänzt. Anna Mabo wurde von Clemens Seinitzer auf dem Cello begleitet und ihre Stimme kam im Klangraum Krems Minoritenkirche richtig genial zur Geltung. Mir war bis dahin auch überhaupt nicht bewusst, wie viele Tiere Anna Mabos Lieder eigentlich bevölkern.
Und auch wenn in Theresa Preauers Romanen viele Tiere vorkommen, an dem Abend hat sie nicht so richtig Lust gehabt, sich zu dem Thema zu äußern. Vielmehr ging es im Gespräch mit Rainer Moritz um ihre Art der kreativen Auseinandersetzung mit den eigenen Gedanken. Mhm. Und mit dem, wie sie es als tänzelndes Denken bezeichnet, gelingt es ihr nämlich, ihr Denken, die Position zu verändern, agil zu bleiben und sich selbst in Interviews mit den eigenen Antworten zu überraschen. In dem Gespräch hat sie auf jeden Fall Rainer Moritz und die Zuschauerinnen überrascht.
Ja, stimmt. Sie hat auch eben davon erzählt, dass nach den beiden Büchern O Chimie und Tierwerden, aus denen sie auch an dem Abend gelesen hat, dass eben nach diesen Büchern oft in den Interviews Fragen, also Tierfragen, dahergekommen sind. Und die seien ihr dann irgendwann auf die Nerven gegangen. Sie hat das so ein bisschen augenzwinkernd gesagt. Und das sei auch der Grund dafür gewesen, warum sie in ihrem neuesten Roman Kochen im falschen Jahrhundert nur mehr in Form von Speisen vorkommen. Die Tiere.
Ja, sehr lustig auf jeden Fall. Ja. Ein weiterer Satz von Theresa Preauer, der mir im Kopf geblieben ist, ist: Anna Mabo bringt mich zum Headbangen. Diesen Input hat sie nämlich nicht nur bei Theresa Preauer ausgelöst, sondern auch beim Publikum. Und am Ende des Abends blieb eine Songzeile aus dem Lied Der Bär ganz besonders im Gedächtnis, weil sie sich auf die Gespräche und Lesungen des Festivals umlegen lässt. Und ich mache das jetzt nicht so schön wie Anna Mabo, aber du zitiere, ich singe nicht. Ah. Ich zitiere, viel, viel lieber. Und du musst ertragen, auch wenn du das mühsam findest, dass die Antwort auf deine Fragen immer wieder nur Fragen sind.
Ja, das war ein bisschen so in Krems. Je mehr das Thema Tiere und andere Menschen diskutiert wurde, desto mehr neue Fragen haben sich aufgetan. Und die wurden dann in den Pausen dazwischen, am Buffet, beim Essen, in den Veranstaltungen, in den Kaffeepausen und so weiter, überall erörtert. Also es war ein Thema, das tatsächlich die Leute nicht losgelassen hat eigentlich. Das Programm am Freitag hat nicht in der Minoritenkirche begonnen, sondern in der Piaristengasse, wo die Veranstaltungsreihe Verborgenes und Erlesenes in diesem Jahr stattgefunden hat. In dieser Reihe geht es immer an versteckte Plätze oder unbekannte Winkel in Krems, an Orte, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind und die dann aber mit Musik und Literatur belebt werden. Heuer waren wir im barocken ehemaligen Refektorium der Piaristen, das früher zum Jesuitenkloster gehört hat. Dass der Raum ein Stück Stadtgeschichte spiegelt, hat uns die Archivarin des Niederösterreichischen Landesarchivs Elisabeth Leuning in einem Vortrag näher gebracht, mit dem der Vormittag begonnen wurde.
Mhm. Daraufhin gab es dann noch eine Lesung und ein Gespräch mit Jan Wagner. Walter Grond hat moderiert. Jan Wagner ist Lyriker, Übersetzer, Herausgeber und Büchnerpreisträger und hat uns unter anderem den 2023 erschienenen Band Steine und Erden mitgebracht. Er hat aber passend zum Festivalthema aus verschiedenen Gedichtbänden gelesen, die sich mit Tieren beschäftigen.
Ich habe mich bis dahin nie so ganz eingehend mit Jan Wagners Gedichten beschäftigt, aber ich war auf alle Fälle überrascht, darunter eine Hommage auf die Stechmücke zu finden, aber auch von Koalas, Chamäleons, Kaiserpinguinen und vom Grottenolm zu hören.
Der wurde in der Weltliteratur laut Jan Wagner ja noch nie bedichtet. Ich fand auch spannend, dass er über die Tradition des Nature Writing gesprochen hat und meinte, dass er selber nicht darin steht, also in dieser Tradition, und sich auch nicht als Teil der Eco-Poetry-Bewegung sieht. Er schreibt auch gar nicht ausschließlich über Natur, aber er schätzt die Lyrik auch dafür, besonders, dass sie halt einlädt, in andere Rollen zu schlüpfen.
Mhm. Sich in andere hineinzuversetzen, in Menschen, Tiere oder Gegenstände, das war so auch ein bisschen auch der rote Faden in diesen Tagen.
Ja, definitiv. Und es hat natürlich auch wieder einen musikalischen roten Faden gegeben. Mhm. Die wurde dieses Mal gestaltet durch das Programm der Hafenklasse der Musikschule Krems.
Mhm. Musik stand auch im nächsten Programmpunkt ein bisschen im Vordergrund. Da ging es auf einen Spaziergang. Auch der ist fester Bestandteil des Festivalprogramms. Im November waren der Musikjournalist Albert Hosp und Nikolaus Kratzer vom Zentrum für museale Sammlungswissenschaften der Donau-Uni Krems mit den TeilnehmerInnen in der Stadt unterwegs.
Wir beide waren ja leider nicht dabei, weil wir uns auf unsere Moderation am späten Nachmittag vorbereitet haben. Aber was wir nachher in Erfahrung gebracht haben, und an dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich für den Bericht durch die Verlegerin Julia Eiserli, die nämlich dabei war. Ja. Aus ihrem Bericht ging es zu verschiedenen spannenden Orten der Stadt, zu Höfen und Plätzen, aber auch in die Landesgalerie Niederösterreich. Und dort wurden jeweils die musikalischen Bezüge zu Krems aufgezeigt und auch Musik eingespielt.
Ja, sehr vielfältige Bezüge. Und vor allem auch sehr namhafte, unter anderem zum Beispiel zu Beethoven oder auch Ludwig von Köchel.
Wir waren in der Zwischenzeit schon in der Minoritenkirche, wurden verkabelt und haben noch die letzten organisatorischen Dinge mit den Autorinnen des Abends geklärt. Ja.
Und vielleicht waren wir auch ein bisschen aufgeregt.
Möglicherweise. Ja. Die Autorinnen, die unter dem Titel der Veranstaltung Menschen, Tiere, Landschaften gelesen haben, haben wir ja eingangs schon genannt. Zwei davon, Roberta Dabunt und Christina Walker, habt ihr auch schon im Gespräch gehört.
Vielleicht wäre jetzt ein guter Moment, das dritte Gespräch einzufügen.
Tara June Winch für euch.
Ja.
I am very happy to welcome Tara June Winch to the stage. Tara was born in Wollongong, Australia. Her father is a member of the Wiradjuri Aboriginal tribe, and Tara currently lives as an author in France. Very welcome to Krems, Tara. In the last few days, we've heard quite a lot about our coexistence with animals, with pets and livestock. But when we think of Australia, and it might sound a bit mundane, we think about dangerous animals like spiders and snakes. And some of them we get to know in your novel. But how is your connection to animals? What is your experience with animals? And does it differ from the experience we have here in Austria?
Thanks for having me, by the way. My personal experience with animals, we grew up on the coast, on the beach in Australia. We had pets. We had an experience in the Australian bush with dangerous animals, with spiders and snakes, and on country, on my father's country, which is in western New South Wales, about 8 hours west of Sydney. So we had this sort of almost dual link to the environment along the coastline and within the saltwater country and within freshwater country and the grasslands of outback Australia. So, we had a familial kind of suburban relationship with domesticated animals and also within the bush, which, I mean, I think it's quite a typical childhood for Australian children. It's a very outdoor childhood, and I think we had a respect for animals. We had an understanding of how animals were important in my father's bloodline. And as a writer, I, especially with this book in particular, I wanted to explore that the animals in my father's bloodline, as opposed to the animals and the relationship with animals on my mother's bloodline. So when I'm writing, I'm always writing as the colonizer and the colonized at once. It's never a sort of a black and white. It's a very sort of gray area. So, yeah, and I think particularly in this book, I'm looking at sort of hoofed animals and lives, those kind of introduced species and their impact on the landscape and on the peoples alongside native species.
The extract you just have heard is from the novel Wie rote Erde, which you can also buy over there, and it was published in German last year at Heimon Verlag in Innsbruck. The Yield is the English title. It was published 2019. And Tara approaches the story of an Aboriginal tribe on three narrative levels. We have heard one of the narrative levels now. August, the book's protagonist, fled to Great Britain as a young woman and returns after the death of her grandfather, Poppy, to her home village, which is to be raised from the ground for a tin mine. In the last years of his life, Poppy, the grandfather, wrote a dictionary, we have just heard about that, of his tribal language, which forms the second narrative level of the novel. And in the third level, we read the letters of a Catholic priest named Ferdinand Grünblatt, who tells of how he is trying to convert the local Aborigines to Christianity. So in the last few days, we have talked quite a lot about endangered species and what society needs to do to preserve and to protect them. But it seems that our society is in a death spiral somehow, which affects animals, landscapes, and cultural spaces. Can we as humans really show empathy to animals, landscapes, and cultural spaces if we can't even show empathy and respect to our own species?
I don't think we have a consideration of animal rights globally. Okay. I just don't think we do, because we view animals through the settler colonial idea, which is to put man above beast. And in that process, man's human rights will always be at the forefront of anyone's imagination or need. And then we've got human rights, which is hierarchical, the 1% trillionaires, billionaires at the top, and down to perhaps the citizens of Congo whose cobalt we mine with impunity for mobile phones and technology without any consideration of human rights. But particularly in Australia, we don't consider animal rights, because I think we still consider Indigenous people on the same rung as animals. Yeah. That seems really harsh, but there's evidence of that only just last month when we had another referendum to enshrine the Indigenous voice, Indigenous livelihood, and on matters that are important to them into the Constitution, which was unanimously voted against by the Australian public. This was last month. So we really do have that hierarchical of human rights in Australia, where mining magnates are at the top and refugees and those seeking asylum are down the bottom with Indigenous people. And if we don't consider Indigenous people as having worthy ideas when it comes to ecology, which is central to their culture, the connection to ecosystems and sustainable living through the land, when we don't consider their viewpoint important to their whole spiritual being, their whole livelihood, which is connected to country, which directly affects animals, then there's no consideration of human rights with animal rights within Australia. And we can see that from the bushfire season that we had a few years ago, when millions and millions of native animals were wiped out in Australia. That was preventative. It was preventative through fire knowledge that Indigenous people in Australia, the oldest continually surviving civilization on Earth, over 60,000 years old, have been harnessing and knowing and passing down through time immemorial about fire management within this particular landscape of Australia. It's very hot, very dry, very dense landscape, which was about backburning. It was about rejuvenation. It was about creating corridors to prevent sort of ecological disaster like this. So yeah, we can't consider animal rights unless we consider indigenous rights, and because the whole world is functions on a settler colonial worldview, then it's just an impossible feat, and these new days are filled with old sorrows. Mm-hmm. You know, it's not just a question of man's inhumanity to man, but man's inhumanity to our home, to the whole world. Does that answer the question?
Yes, thank you very much. You elaborated it quite well. Let's get back to the novel a little bit. In the novel, we mainly learn about animals from Poppy Gondi-Windy's dictionary.
Right.
And unlike in classic dictionaries, Poppy tells stories, including stories about animals and their mythical and somehow allegorical meanings. We hear about the Yurum, for instance, the bird of death, which brings bad luck if you look it in the eye. What function do the animals have in the novel, in your book?
Yeah, I wanted to be careful because in the Australian education system, and it's probably been, some of these books have probably been translated into German even, but I think animals are infantilized sort of by the education system, and definitely Aboriginal people were seen as savages even when I went to high school and primary school. We did have this publishing movement of having those dreaming stories and having these sort of very crude kind of depictions of animals sort of being simplistic and central to culture. I wanted to sort of steer away from the dreaming stories in that sense and show animals and the sophisticated nature within a culture, within the Wiradjuri culture in particular. Mm-hmm. And in that process, because what Poppy's whole mission, what the grandfather's whole mission and the whole narrative through the book is to prove native title, is to prove that cultural connection to country in order to stop, which would legally stop the mining company from ravaging the land, mm-hmm. and then the perpetuation of total destruction of country once again. Mm-hmm. And so in that process, he has to prove this sophisticated relationship to the land and to the animals. And so I really wanted to show, you know, and he does show through these stories in the dictionary, through this sort of, this handbook to this topographical map, in a sense, this handbook to cultural practice, to sustainable ways of living, to the mapping of the stars, to kinship, to morality, this book for living, how to live in sort of harmony with animals and in mutual respect. Mm-hmm. So the stories, like if one is killing a fish, how to kill it with respect and honour it and do it in a non-wasteful manner. And there's stories from my father's people, the Wiradjuri, of hunting for possum, for instance, where like approaching a hollowed pillar of a tree, and one man would climb to the top of the tree and another would take burning gum leaves to the bottom, and holding the leaves into the tree carcass, the possum would run and scurry up to the top of the tree where it could be caught, and then used in a way that was, you know, with respect, like used for food, and the skins would be used for clothing and warmth in the winter. So yeah, I wanted to show the sophisticated relationship really with animals, mm-hmm. and move away from the simplistic nature that's sort of been perpetuated. Mm-hmm.
Mm. I have one last question. Sure. I remember one scene very vividly in your book when Poppy's wife, Elsie, takes care of an injured koala, and the koala, stunned by the injury from the impact of a car, briefly seems to have forgotten that it's a wild animal, and it cuddles up to Elsie and like a baby, but in time they both remember that it's a wild animal and it becomes kind of very dangerous for Elsie. Right. But this brief forgetting, this sudden connection, was such a hopeful and beautiful moment that I asked myself, can we maybe forget our differences? Can we rethink our coexistence and with our own species and with animals maybe as well?
Yeah, I feel like that the animal almost forgets that it's wild.
Yeah.
And in the same way, the character that's interacting with this animal sort of forgets that she's being colonized in a mm-hmm. sense as well.
Mm-hmm.
And it really happened to me, actually.
Okay.
Yeah, I hit a koala on the road and then got out.
Okay.
And it was docile and I was feeling really maternal and picked it up like a baby, thinking it was completely fine, and then got attacked.
Oh.
But in that, and that just illustrates that our relationship and our respect mm-hmm. to native animals is going to be through our respect to country.
Mm-hmm.
And the only way to understand our country, particularly in Australia, is to linguistically have an entry point into the landscape. Without that, there's no hope. Mm-hmm. Absolutely.
Das war jetzt also das Gespräch mit Tara June Winch. Bleibt noch das vierte und letzte kurze Gespräch, das mit Kinga Todt. Aber das werdet ihr ein bisschen später noch hören.
Genau, auf den Büchertalk folgte noch das Hauptabendprogramm sozusagen, das heuer Veronika Trubel moderiert hat. Sie hat zwei Gespräche geführt. Eines mit der deutschen Lyrikerin und Philosophin Mara Daria Coyocaro. Wir haben sie vorhin schon erwähnt.
Mhm.
Und ein zweites mit dem österreichischen Künstler Bodo Hell, der vor kurzem mit dem österreichischen Kunstpreis 2023 ausgezeichnet wurde.
Mhm, und musikalisch umrahmt wurde das Gespräch von der Band Ramsch und Rosen, die Volksmusik der Gegenwart zwischen früher und jetzt präsentieren.
Genau, Mara Daria Coyocaro haben wir ja vorhin schon erwähnt und auch die Animal Informed Poetry.
Mhm. An dem Abend hat sie aus dem Gedichtband Das Buch der Bestimmungen gelesen, in dem sie Poesie und Wissenschaft verwischt. Anders als in der Wissenschaft, wo Klarheit herrsche und keine Mehrdeutigkeit, wären es in der Lyrik Ambivalenz und Mehrdeutigkeit, die sie interessieren.
Ja, und Bodo Hell hat dann anschließend von seiner Arbeit als Ziegenhirte und Bergbauer erzählt.
Hat dann auch aus seinem Text über Ziegen und aus seinem zuletzt erschienenen Band Begabte Bäume gelesen und hat das Publikum enorm gut unterhalten. Jedenfalls gab es etliche Lacher an dem Abend.
Ja, und viel Applaus für die Musik auch in dem Fall.
Und für die Licht- und Tontechniker, die alle Tage hindurch ihr Können bewiesen haben und ja, die Minoritenkirche zum Strahlen und zum Klingen brachten.
Ja, überhaupt kann man vielleicht an dieser Stelle mal die vielen Leute hinter den Kulissen erwähnen, die großartige Arbeit leisten, jedes Jahr in Krems. Das Team von den Festivals Niederösterreich, zum Beispiel die wie die guten Feen durch den Gebäudekomplex huschen.
Ja, Klaus Moser, der Geschäftsführer der Niederösterreich oder des Niederösterreich-Festivals, wäre dann sowas wie der Hausgeist, oder?
Ja.
Und nicht zu vergessen Jochen Gruber und seinem Team, die alle organisatorischen Fäden in der Hand haben.
Ja, natürlich auch die vielen ÜbersetzerInnen und DolmetscherInnen, die teils über Nacht, wie im Fall unserer Blogbeiträge, Texte übersetzen bzw. live hinter der Bühne dolmetschen, sodass das Publikum über Kopfhörer den Diskussionen, die teils auf Englisch geführt werden, auch auf Deutsch folgen kann.
Ja, genau.
Ja, dann war schon der Sonntag gekommen und damit der Abschluss der Literaturtage 2023.
Der Vormittag ist immer einer literarisch-musikalischen Matinee vorbehalten, in der der Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln verliehen wird. Der ging heuer an Philippe Sands, den französisch-britischen Juristen und Autor. Er verwebt in seinen Romanen historische Fakten mit persönlichen Geschichten, im Fall von Rückkehr nach Lemberg zum Beispiel die Entstehung des internationalen Menschenrechtsgesetze anhand seiner eigenen Familiengeschichte.
Genau, er ist ja Anwalt für Menschenrechte und tritt häufig am Internationalen Gerichtshof in Den Haag oder am Europäischen Gerichtshof und so weiter, also verschiedenen ganz namhaften Gerichtshöfen auf. Ich fand es extrem beeindruckend, wie jemand in gleich zwei Bereichen, die einem viel abverlangen, so auf voller Linie überzeugen kann. Einerseits als Anwalt, der komplexe Rechtstexte verfasst und vertritt, und andererseits eben als literarischer Autor.
Mit denen ist er ja auch sehr erfolgreich. Die sind alle Bestseller geworden, seine Romane. Und das Gespräch, das Rosie Goldsmith mit ihm geführt hat, war auch sehr herzlich und voller interessanter Einblicke. Sands hat von seiner Familie erzählt, von der jüdischen Identität. Das war alles sehr, sehr aktuell, ja.
Ja, heuer wird er ja einer der Hauptanwälte im Verfahren zum Klimawandel in Den Haag sein und sich dafür einsetzen, dass der Begriff Ökozid als Verbrechen im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs aufgeführt wird. Da schließt sich auch wieder der Kreis zum Thema der Literaturtage.
Ja, und die intensiv geführten Gespräche der Tage wirken definitiv noch nach, wollen weitergedacht und vielleicht auch überdacht werden, gell?
Ja, und damit waren die Literaturtage dann zu Ende. Für mich, also wir waren ja heuer zum vierten Mal dabei, oder letztes Jahr muss man inzwischen sagen, für mich ist es auch schon Tradition geworden, dass ich spätestens am Sonntagvormittag das Gefühl habe, dass ich den Büchertisch von Petra Hartlieb leer kaufen will, weil ich so viele Buchtipps mitbekommen habe in den Tagen davor. Ich habe mir die Rückkehr nach Lemberg gekauft und einem Tipp von Theresa Brehauer folgend Bär von Marian Engel. Hast du auch eine Buchempfehlung, Micky?
Ja, ich habe eine Podcast-Empfehlung natürlich. Und zwar eben von Philip Sands. Der hat auf der BBC mit dem Namen The Red Line sich auf die Suche nach einem hochrangigen Nazi-Verbrecher gemacht, der nach dem Zweiten Weltkrieg fliehen konnte. Kommt da ein Rückkehr nach Lemberg vor, diese Thematik. Mhm. Aber wenn man sich darauf schon einstimmen möchte, ist das natürlich perfekt.
Cool.
Jetzt, wie versprochen, spielen wir aber noch die Performance von Kinga Tod ein.
Ja, zuerst das Gespräch auch, oder?
Ja, genau.
Aber wir würden euch in dem Fall auch die Performance nicht vorenthalten wollen. Kinga Tod liest übrigens Anfang März in der Alten Schmiede. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, habt ihr die Gelegenheit, sie auch bald in Wien zu erleben. Wir werden den Termin noch in den Shownotes verlinken. Außerdem verlinken wir auch, wie schon angekündigt, unseren Blog, also die täglichen Blog-Einträge, die wir abgeschlossen haben mit Statements von TeilnehmerInnen, die wir einfach danach gefragt haben, was ihr Resümee ist nach diesen europäischen Literaturtagen.
Darf ich jetzt noch Kinga Tod auf der Bühne begrüßen? Du bist 1983 in Ungarn geboren, bist Sprachwissenschaftlerin, Visual- und Soundpoetin, Illustratorin, Kulturmanagerin und Gründerin einer Organisation für Gleichberechtigung und Frauenrepräsentation im Literaturbetrieb in Ungarn. Du schreibst auf Deutsch, Ungarisch und Englisch und stellst deine Texte in Installationen und Performances dar. Wir werden später eine deiner Performances, deiner Gedichte, Performances hören. Aktuell ist dein Prosaband Mondgesichter erschienen. Dabei handelt es sich um 70 Miniaturen, die sich am Kipppunkt so zwischen Wirklichkeit und Traum, Lyrik und Prosa mit dem Körper, mit der Krankheit beschäftigen. Ganz gleich, ob in Mondgesicht oder in den Gedichten, die wir gleich hören werden, behandelst du ganz existenzielle Themen immer. Jetzt meine Frage an dich, was treibt denn deine Kunst an, was befeuert dich und bei welchen Themen findest du deine Sprache?
Oje, also zuerst vielen Dank für die schöne Einladung und dass wir in so einem wunderschönen Ort sein dürfen. Also das ist schon Wahnsinn. Und ja, schwierige Frage. Freiheit, das wäre so toll, Freiheit erleben. Und wenn wir schon Naturthematik haben und Tiere und Pflanzen und was der Mensch damit macht oder mit ihnen macht, es wäre so toll, wirklich so zusammenzuleben und Gleichgerechtigkeit haben. Was mich feuert, mich interessiert die Grey Zone, also die In-Between sein, und zum Beispiel bei Mondgesichtern war das auch sehr wichtig für mich, das ein bisschen zu gucken, was eigentlich In-Between passiert. Also ab wann sagen wir Krankheit, ab wann sagen wir, jemand ist gesund, ab wann sagen wir Mensch, ab wann kommen die Mutanten, weil wir Menschen, Sie wissen das sehr wahrscheinlich bevor, und Gott sei Dank gibt es sehr viele Wissenschaftler unter uns, wir sind auch ein Bündel von unterschiedlichen Tieren, Viren, Bakterien, Pflanzelemente, also wir sind ein super lebendige Humus, und darüber haben wir auch früher gesprochen, wenn wir alles gut machen und dann gesund oder so halb gesund mit den Organen sterben, dann können wir letztlich nutzbar sein und zwar ein guter Humus für unsere Erde sein, und das ist mein Lebensziel eigentlich. Das feuert mich. Ich möchte gerne noch lebendig, so nutzbar wie möglich sein und über diese Freiheit oder die Illusion der Freiheit reden, so lange wie ich kann. Da möchte ich gerne alle meine funktionierenden Organe spenden und dann am Ende möchte ich ein Humus sein.
Okay.
Ich nehme das tot ernst.
Genau. Du möchtest dich also in diesen Kreislauf zurückführen und nutzbar werden quasi für auch die Tiere wieder, oder? Die spielen in deinem Werk eine ganz besondere Rolle oder die haben immer ganz besondere Stellenwert auch in deiner Lyrik. Magst du ein bisschen erzählen, warum das so ist und was deine persönliche Beziehung zu Tieren möglicherweise ist?
Ja, ich habe ein super Wort gelernt. Alpenfußblume. Mhm. Wie ich weiß, bin ich eine Alpenfußblume, weil ich aus der ungarisch-österreichischen Grenze komme. Mhm. Und ich bin ein Bauernmädchen. Also ich bin wirklich mit den Tieren und mit den Pflanzen hochgewachsen. Und alle, meine ersten Fragen waren, ja, warum essen wir unsere Freunde? Also das war schon also in meiner Kindheit schon ein großes Problem. Ich konnte einfach meine Freunde nicht aufessen, das ist so. Und ich komme aus einer Familie, wo wir Schweine also bearbeitet haben. Ich kann noch immer Salami machen, ich kann Sausage machen, ich kann alles machen. Das ist in meinen Händen, aber ich mache das einfach nicht, weil ich das mit meinen Freunden einfach nicht machen kann. Alles okay, sie können gerne weiter Fleisch essen, also ich beurteile auch niemanden, aber wenn man andere Möglichkeiten hat und obwohl meine Mutter Biologielehrerin war und sie uns immer in den Garten reingetan hat und sie uns, also ich habe eine Schwester, all die Tiere und Spezien auch gezeigt hat. Sie konnte mich auch nicht überzeugen, warum ich meine Freunde essen soll. Mhm. Und diese Frage stelle ich schon seit fast 40 Jahren. Noch immer keine Antwort darauf. Aber Gott sei Dank gibt es diese Wissenschaftler, die schon uns beweisen können, warum wir unsere Freunde nicht mehr essen müssen, wenn wir nicht wollen. Mit Pflanzen ist das ein bisschen schon problematisch, weil ich schon essen mag. Also man muss schon was essen, aber die Wissenschaftler sagen, die Pflanzen haben nicht so ein gut aufgebautes oder komplex aufgebautes Nervensystem. Ich bin nicht so sicher. Also das müssen wir auch einsehen, was alles wir einfach nicht wissen. Wie mehr begabt die Tierwelt und die Pflanzenwelt ist. Und ich denke, ja, wie auch viele von unseren Kolleginnen heute und Kollegen gesagt haben, wir können super viel von unseren Tierfreunden und Pflanzen um uns lernen und auch vielleicht lernen, wie klein wir sind und dass diese Pyramide bei Machtpositionen so unglaublich langweilig ist. Und wenn wir wirklich noch und unsere Enkelkinder noch ein bisschen leben möchten, dann wäre schon dieses Kreislaufsystem eine interessante Variante. Mhm. Es tut mir eher, ich habe ein bisschen zu viel.
Nein, das ist großartig. Wir wollen hören, was du sagst. Ich erinnere mich gerade an eine Stelle in Fuchstanz aus einem Gedicht von dir und da ist mir dieses Zitat in Erinnerung geblieben, Someone twists the hunter's gun und biegt die Läufe nach hinten. Und jeder Eingriff des Menschen in die Landschaft, in die Natur, fällt für mich in diesem Satz so zusammengefasst ein bisschen auf uns selber zurück. Müssen wir damit rechnen, dürfen wir damit rechnen, dass sich die Natur an uns rächt und findest du, dass das so schlimm wäre?
Ich denke, die Naturerschöpfungen sind viel mehr cool, als wir sind. Gott sei Dank scheinen sie nicht so zornig sein. Sie haben all die Rechte. Also ich weiß es nicht, wie es bei Ihnen in Ihren Ländern ist, aber in Ungarn mögen die Leute, die Macht haben, also nicht nur so katastrophale politische Entscheidungen treffen und ein bisschen Korruption und alles, sondern auch jagen. Und Jagden sind auch eine große Sache. Bei politischen Entscheidungen und so treffen und so die Burschenschaften treffen miteinander und in between töten sie einfach nur Tiere, weil sie das so machen können. Und das ist wieder was nicht nur so Gewaltiges, sondern auch wieder was Unnötiges. Und das ist das Problem, also unnötiges Gewalt. Mhm. Und ja, es ist, warum ist das in unserer Tradition? Es ist wieder so eine Kindheitsfrage. Mhm. Warum tötet der Nachbar meinen Freund? Sinnlose Fragen sind das. Und ja, ich denke, wir können sehr dankbar sein, dass die Natur uns noch erträgt.
Ich möchte gerne die gleiche Frage stellen, die ich vorher Tara auch gestellt habe. Du bist Frauenrechtsaktivistin, trittst für Menschenrechte und Menschen ein, auch für Tiere. Können wir als Menschen wirklich Empathie für Tiere aufbringen, wenn wir nicht einmal unsere eigene Spezies Empathie und Respekt gegenüberbringen können?
Ja, eben deswegen. Wir haben schon die Fähigkeit zu lernen. Wir können Sprachen lernen, wir können singen lernen, wir können turnen lernen. Also ich denke, wir Menschen sind nicht so hoffnungslos. Wir müssen ein bisschen mehr an uns glauben, dass wir fähig sind. Ja, wir können das gerne ausprobieren.
Das war das Gespräch mit Kinga Tod. Und das war's auch schon mit unserem Rückblick auf die Europäischen Literaturtage Krems 2023. Alle erwähnten Autorinnen und Autoren sowie ihre aktuellen Bücher listen wir in den Shownotes auf, wo ihr außerdem die erwähnten Daily Blogs findet, die Vicky und ich während der Festivaltage geschrieben haben. Die nächsten Europäischen Literaturtage finden von 7. bis 10. November 2024 statt. Auch auf Buchfühlung wird heuer wieder mit dabei sein. Diesmal begleitet mich Rebecca Zeinzinger, die ihr in den nächsten Wochen hier im Podcast kennenlernen werdet. Die nächsten Folgen sind schon in Planung. Damit ihr nichts verpasst, folgt uns auf Social Media und abonniert unseren Podcast in eurer liebsten Podcast-App. Zum Schluss hört ihr jetzt noch einen Ausschnitt aus der Performance von Kinga Tod. Viel Spaß damit und bis bald.
Füchse durchstreifen das Dorf. Löwen auf das Dach schicken sie Kinder, die nehmen sie auf. Sie kommen nicht an das Vordach zu reißen. Sie kommen nicht an um meine Mutter weinen in der Mühle im Stroh. Die Frauen, die auf die Säcke geworfenen. Für sie wird das Bild ausgesät. Weißes Weibervolk, schmutziges Volk, rötlich-rot. Alle Haut gehört mir, ich habe sie mir zu Hecht geschnitten, dem Marder gestochen, dem Frosch im Zimmer verschmiert, aus meinem Gesicht verziert mit Blättern, ich hole Luft. Nimm deine Hand von unserem Mund, lege nicht Hand an mich mit weißer Kreide. Es sah das Lamm am goldenen Zweig, den ich auf dem Berg kühe, doppelt sehe ich, wie auf den Niederschlag auf dem Glas ja, zum Götter, Haar und der andere, komm raus, lass uns in Gelb, in Rot spielen, auf zwei, auf ein, auf drei, allein oder barfuß, wann sehe ich dich wieder, oh, weil du es Märchengarten in die Hand nimmst, das wird dich verletzen, was du im Märchengarten in die Hand nimmst, das wird dich verletzen. In einer kleinen Kapsel sitzen wir, kleinen Mohnblume. Wo ist der Schwanz? Der Baum. Hropp, 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 hropp. Es kriegt, es kriegt, es kriegt, es kriegt, es kriegt, es kriegt, es kriegt. Unter Haarreifen fällt unser Schiff. Nächste biegen sich zur Erde. Im Bauch sind wir sehr gut. Der Schwein wurzelt sich und das Gras für uns auf. Wir stecken dich davon.
Wer schreit zwischen Bäumen? Wer spricht mit dem Waldflügel? Wer reicht vor sich das Obst? Wer trägt den Rosenkranz in der Hand? Ich kivisi, kivisi, alter Seremet, kivisi, kivisi, alter Seremet, kivisi, 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 alter Seremet,
Es muss nicht immer nur weiß, es gibt kein Verbrennen.
Stecken Zöpfe zwischen den Federn.